Sie hören die Sendung Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS als Podcast. 18 Uhr, Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Die Themen. Die Mitte wird stärker. CVP, EVP und Grünliberale bilden im Bundesparlament eine gemeinsame Fraktion. Machtwechsel. Australiens Premier John Howard wird abgewählt. Labour-Führer Kevin Rudd übernimmt. Kurskorrektur. Deutschlands Grüne debattieren über Sozialpolitik und machen einen Schwenk nach links, wenn das mal gut geht. Entspannung. Vielleicht. Im deutschen Lokführerstreik könnte es zu einer Einigung kommen. Die Bahn legt ein neues Angebot vor. Und Win-Win auf Kroatisch. Egal, wer morgen die Wahl gewinnt, ohne die Rentnerpartei wird wohl niemand regieren können. Echo der Zeit, am Mikrofon sind Martin Durer und mit den Nachrichten Karin Pritsch.
Im eidgenössischen Parlament gibt es künftig eine neue Mitte-Fraktion. Sie besteht aus den Mitgliedern der CVP und zusätzlich jenen der Grünliberalen und der Evangelischen Volkspartei EVP. Mit dem Zusammengehen wollen die drei Parteien die politische Mitte stärken. CVP-Fraktionschef Urs Schwaller:
Ich bin überzeugt, es braucht ein erstarktes Zentrum, um in den nächsten 4 Jahren hier auch einigermaßen konstruktiv Politik machen zu können. Wir haben uns eigentlich in den 4 Kernpunkten Familien, sichere Sozialwerke, auch ein starker Wirtschaftsstandort und vor allem auch eine nachhaltige Umweltpolitik. Wir haben uns da gefunden und meinen, auf dieser Grundlage in den nächsten 4 Jahren auch etwas realisieren zu können.
Gleichzeitig erhalte die Fraktion mehr Gewicht in den Kommissionen. Im Nationalrat kommt die neue Mitte-Fraktion der drei Parteien auf 36 Sitze. 31 Sitze hat die CVP, 3 haben die Grünliberalen, 2 hat die EVP. Die erweiterte CVP-Fraktion hat damit einen Sitz mehr als die gemeinsame Fraktion von FDP und Liberalen. Die SVP hat in Bern einer wichtigen Rede des Berner Politikers Rudolf Minger gedacht, die dieser vor 90 Jahren gehalten hatte. Minger war der erste Bundesrat der Partei, die damals Bauern-, Gewerbe- und Bürgerpartei hieß. Mit seiner Rede hatte er zur Gründung der Partei beigetragen. SVP-Parteipräsident Ueli Maurer wiederholte die Haltung, dass die SVP in die Opposition gehen werde, wenn das Parlament bei der Bundesratswahl im Dezember die SVP-Kandidaten nicht wählt. Die Schweizerische Jugendsession hat sich deutlich gegen die Legalisierung von Hanf ausgesprochen. Werde Hanf legalisiert, würden Jugendliche später möglicherweise härtere Drogen konsumieren, mahnte die Versammlung von 50 Jugendlichen in Bern. Zudem seien die Auswirkungen des Hanfkonsums wissenschaftlich nicht restlos geklärt. Die Legalisierung von Hanf wird in der bevorstehenden Wintersession auch die eidgenössischen Räte beschäftigen. An einer Bushaltestelle in Zürich-Hönkerberg ist eine 16-jährige Frau erschossen worden. Die Tat ereignete sich gestern Freitagabend nach 22 Uhr. Das teilt die Polizei mit. Über Hintergründe der Tat machte sie keine Angaben. Die junge Frau habe gemeinsam mit ihrem 16-jährigen Freund auf den Bus gewartet, als es plötzlich einen Knall gegeben habe. Die Lehrtochter wurde am Oberkörper von einem Schuss getroffen und verstarb noch auf der Stelle, teilte die Polizei weiter mit. In geräucherten Forellenfilets aus einem Kleinbetrieb im Kanton Freiburg sind krankheitserregende Listerien nachgewiesen worden. Wie das Bundesamt für Gesundheit mitteilt, wurden die betroffenen Produkte rasch vom Markt genommen. Es sei aber anzunehmen, dass sich vereinzelt doch noch einige dieser Filets in Privathaushalten befinden würden. Listerien führen häufig zu Blutvergiftungen und Hirnhautentzündungen. In Australien kommt es zu einem Regierungswechsel. Nach Auszählung von über 70% der Stimmen zeichnet sich eine deutliche Mehrheit für die oppositionelle Labour-Partei ab. Sie kommt auf 85 der 150 Sitze im Abgeordnetenhaus und verfügt damit über die Mehrheit. Damit könnte Parteichef Kevin Rudd die neue Regierung bilden. Und der konservative Ministerpräsident John Howard müsste nach 11 Jahren an der Macht abtreten. Howard gestand seine Niederlage ein. In der russischen Hauptstadt Moskau hat die Polizei den Oppositionspolitiker und Schachweltmeister Garib Kasparov vorübergehend festgenommen. Kasparov demonstrierte mit mehreren tausend Personen gegen Präsident Wladimir Putin. Bei seiner Festnahme sagte Kasparov, das einzige Interesse des Putin-Regimes sei es, sich am Land zu bereichern. Zuvor hatten Polizisten die Büroräume des Oppositionsbündnisses Anderes Russland durchsucht. Auch in anderen russischen Städten nahm die Polizei Dutzende von Personen fest, die an Demonstrationen teilnehmen wollten. In einer Woche finden in Russland die Parlamentswahlen statt. Nur wenige Parteien sind zugelassen. Nachdem die Deutsche Bahn der Lokführergewerkschaft GDL vergangene Woche ein Angebot gemacht hatte, wurde darüber Stillschweigen vereinbart. Nun hat Bahnchef Hartmut Medorn das Schweigen gebrochen. Demnach bietet die Bahn den Lokführern eine Lohnerhöhung von 8-13% an. Die Gewerkschaft will am Montag entscheiden, ob das Angebot gut genug ist, um wieder in Verhandlungen zu treten. Die GDL verlangte bisher einen eigenen Tarifvertrag und bis zu 30% mehr Lohn für die Lokführer. Die USA wollen bis Mitte Dezember knapp 5000 Soldaten aus dem Irak abziehen. Dies teilte ein Sprecher der internationalen Streitkräfte in Bagdad mit. Es ist die erste Verkleinerung des amerikanischen Kontingents seit Beginn der US-Besetzung und seit des Irakkrieges im Jahr 2003. Derzeit sind etwa 164.000 US-Soldatinnen und Soldaten in Irak im Einsatz. Im Petersdom in Rom hat Papst Benedikt XVI. Als Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche 23 neue Kardinäle ernannt, darunter den 80-jährigen chaldäischen Patriarchen von Bagdad, Emmanuel III. Delhi. Der Patriarch stammt aus Mossul im Norden des Irak. Mit dieser Ernennung setze er ein Zeichen der Verbundenheit und des Mitfühlens mit den Christen in Irak, sagte der Papst. In Irak gibt es rund 500.000 chaldäische Christinnen und Christen sowie 400 Klöster. Zum Sport nun mit Freddy Hunkeler.
Ski Nordisch. Der 24-jährige Davoser Tony Livers knüpfte beim Ski Nordisch Weltcup in Norwegen nahtlos an seine Erfolge der letzten Saison an. Er belegte über 15 Kilometer in der freien Technik Rang 6. Damit schaffte er bereits zum dritten Mal in seiner Karriere eine Top-10-Platzierung. Platz 24 belegt Remo Fischer, das Rennen wurde vom deutschen Axel Teichmann gewonnen. Tennis: Sampras besiegt Federer im dritten Schaukampf in Macau, besiegte der Amerikaner Pete Sampras die derzeitige Nummer 1, Roger Federer zum ersten Mal mit 7:6 und 6:4. Fußball: In den Achtelfinals des Schweizer Cups wurde bisher eine Partie ausgetragen. Schaffhausen aus der Challenge League verliert gegen Xamax aus der Super League 0:1.
Freddy Hunkele.
Sie hören Echo der Zeit auf Schweizer Radio DRS 1 und 4. Die weiteren Themen: Das Reich der Mitte im Parlament. CVP, EVP und Grünliberale schließen sich zu einer Fraktion zusammen. Mehr Einfluss auf Kosten der Rechten. Fehlkalkulation. Deutschlands Grüne entdecken eine Marktlücke, die es gar nicht gibt. Sie positionieren sich klar links. Howards End. Australiens Premier wird nach 11 Jahren nach Hause geschickt. Das Land hat offenbar genug von neoliberalen Rezepten. Und Pensionäre im Unruhestand. Nach den Wahlen in Kroatien geht wohl nichts mehr ohne die Rentnerpartei. Und das kann teuer werden. Echo der Zeit. Gemeinsam sind wir stärker und vor allem gemeinsam können wir die politische Mitte stärken. Das sagen sich CVP, EVP und die grünliberale Partei. Sie bilden, wie gehört, im neuen Parlament nun zusammen eine große Fraktion. Bemerkbar machen wird sich diese erstarkte Mitte zunächst vor allem in den Kommissionen. Dort gibt es zahlreiche zusätzliche Sitze. Die Macht der Mitte wächst. Oliver Washington.
Während 3 Wochen haben sie über ein mögliches Zusammengehen verhandelt. Heute nun haben der CVP-Mann Urs Schwaller, der grünliberale Martin Bäumle und EVP-Nationalrat Rudi Eschbacher eine große Fraktion mit ihren Unterschriften besiegelt. Skeptisch zu einem solchen Zusammengehen äußerte sich in letzter Zeit vor allem Rudi Eschbacher. Seine Sympathien galten mehr einer kleinen Fraktion EVP-Grünliberale. Sie hätten dadurch im Rat öfters das Wort ergreifen können. Heute aber sagt Eschbacher:
Einzelläufe, Sololäufe, die profilieren manchmal eine Person, aber die bringen die Sache nicht weiter. Und in dieser Hinsicht, glaube ich, haben wir der Sache gedient.
Der Sache gedient, das heißt, die politische Mitte gestärkt gegenüber den Polen zur Rechten und zur Linken. Die Fraktion CVP, EVP, GLP stärkt vor allem einmal ihre Position in den nationalrätlichen Kommissionen. Die neue Fraktion gewinnt in jeder Kommission einen zusätzlichen Sitz. Dies auf Kosten der SVP. Brisant, denn damit verlieren SVP und FDP ihre Mehrheit. Und so kann die Mitte-Fraktion in den Kommissionen nun über Mehrheiten entscheiden, sei es zusammen mit dem rechtsbürgerlichen oder dem links-grünen Lager. Das sei wichtig, sagt der Präsident der neuen Fraktion, Urs Schwaller von der CVP.
Ich habe eigentlich gelernt, im Ständerat und im Nationalrat wird das gleich sein, dass wenn die Mehrheit einmal in der Kommission gebildet ist, dass das auch eine andere Ausgangslage gibt für die Diskussion im Parlament. Und vor allem, wenn ich an die kleinen Parteien denke, wir bieten ja gerade auch die Chancen, die eine oder andere Idee, die sie alleine nie durchbringen würden, dann auch mehrheitsfähig zu machen im Parlament. Und da liegt die Chance für alle drei.
Mit dem Zusammenschluss in der neuen Fraktion wollen die drei Parteien in verschiedenen Politikbereichen auch gemeinsame Ziele verfolgen. Dies in der Familien- und Sozialpolitik, in der Wirtschafts- und Umweltpolitik. Konkretes zu den Zielen wollten die Parteivertreter heute noch nicht preisgeben. Man werde in den nächsten 6 Monaten ein gemeinsames Programm erarbeiten. Am meisten zu reden geben wird wohl die Umweltpolitik. Hier gehen die Meinungen zuweilen weit auseinander, beispielsweise beim Klimaschutz oder bei der Frage nach der Notwendigkeit eines neuen Atomkraftwerks. Der grünliberale Martin Bäumle glaubt aber, dass sich die drei Parteien auf einen ökologischen Umbau der Wirtschaft einigen können.
Wenn ich nicht zuversichtlich wäre, hätte ich diesen Schritt nicht gewagt. Ich bin überzeugt, dass uns das gelingen wird, weil zumindest auch wie von der CVP das sehr lange jetzt gehört haben, Ökologie wollen sie stärken. Und wenn unsere beiden Partner hier dieses Schwergewicht einbringen, bin ich überzeugt, dass das hilft.
Wie reagieren die anderen Parteien auf die neue Fraktion? Die SP freut sich, auch sie sieht die Umweltpolitik gestärkt. Die FDP will erstmal die Arbeit der Mitteparteien abwarten, während die SVP natürlich keine Freude hat. Sie verliert an Einfluss in den Kommissionen.
Der Bericht von Oliver Washington. Deutschlands Grüne diskutierten heute über ihre sozialpolitische Linie. So kann man das sagen und so stimmt das auch. Aber es ist dennoch nicht wirklich konkret. Kern der Debatte war die Grundversorgung. Worauf hat eine Bürgerin oder ein Bürger Deutschlands Anspruch? Oder anders formuliert, was muss der Staat leisten und was eben nicht? Und da wird's grundsätzlich, sehr grundsätzlich. Die Grünen wollten sich hier deutlich positionieren. Darüber sprach ich mit Fritz Dinkelmann in Berlin und fragte ihn, was heißt denn jetzt Grundversorgung?
Grundversorgung heißt, die Grünenspitze hat heute in Nürnberg ihren Vorschlag durchgesetzt, dass die Hartz-IV-Leistungen erhöht werden, und zwar von derzeit 347 auf 420 Euro. Und dass das, was sich kleine Leute in ihrem Leben angespart haben für die Altersvorsorge, dass das bis zu einem bestimmten Betrag nicht angetastet werden darf. Bis zu 3.000 Euro pro Lebensjahr soll jemand ohne Angst zurücklegen können. Der Staat darf ihm dieses Geld auch dann nicht nehmen, wenn er arbeitslos wird und Hilfe braucht. Also der deutsche Staat soll Bedürftigen künftig mehr geben als bislang, aber gleichzeitig weniger fordern dürfen.
Es soll also ein bisschen mehr Sozialhilfe geben. Es gab aber auch Stimmen bei den Grünen, die wesentlich mehr wollten.
Ja, tatsächlich schien es vor dem Parteitag der Grünen so, als ob sich die Parteispitze heute in Nürnberg erneut blamieren könnte und die Basis etwas beschließt, was weit über das hinausgeht, was diese Parteispitze eben jetzt durchgesetzt hat, nämlich eine Grundversorgung, eine bedingungslose, die schlicht unbezahlbar gewesen wäre. Die hätte vielleicht 60 Milliarden Euro gekostet oder noch mehr. Konkret, der Staat hätte allen ein Grundeinkommen garantiert und zwar völlig unabhängig davon, ob und wie viel Einkommen jemand erzielt. Die Delegierten haben diesen Vorschlag zwar heute abgelehnt, nicht zuletzt, weil sie vielleicht befürchtet haben, dass ihre Parteiführung dann zurücktreten könnte, aber auch das, was heute beschlossen wurde, also diese verbesserte Grundversorgung, zielt eigentlich in die gleiche Richtung.
Wenn man in Deutschland über Sozialpolitik debattiert, debattiert man heute eigentlich immer über Altkanzler Schröders Agenda 2010. Gibt's die überhaupt noch?
Faktisch nicht mehr. Die SPD hat den Anfang gemacht unter Federführung von Kurt Beck. Die Grünen haben diese Agenda 2010 heute faktisch ganz beerdigt und jene Grüne lächerlich gemacht und auch beschimpft, die bislang für diesen Reformkurs standen, den Schröder eingeleitet hat, Oswald Metzger etwa. Er hat die Partei auch provoziert. Er hat gesagt, viele Sozialhilfeempfänger würden ihren Lebenssinn darin sehen, Kohlenhydrate oder Alkohol in sich hineinzustopfen und vor der Glotze zu sitzen. Also das ist nicht mehr die Grüne Partei, die so etwas akzeptieren kann. Sie haben dem Zeitgeist Tribut gezollt und ihren Kurs gewechselt.
Und da stellt sich die Frage, warum? Warum wollen die Grünen sich ausgerechnet mit Sozialpolitik im linken Lager positionieren, das ja bereits schon sehr dicht bespielt wird von SPD und von La Fontaine's Linken?
Die Grünen haben ein Imageproblem, sie haben ein Personalproblem und sie haben ein Positionierungsproblem. Also von Anfang an taten sich die Grünen schwer in der Opposition. Und eben nicht zuletzt, weil die Große Koalition im Prinzip den Reformkurs von Schröder ja fortgesetzt hat. Und die Grünen mussten also quasi gegen eine Politik opponieren, die sie selbst einmal wollten. Entsprechend leise war dann auch ihre Opposition, leise und blass. Denn Kanzlerin Angela Merkel hatte ihnen ihr ureigenstes Thema geklaut, also die Umweltpolitik. Sie hat den Klimaschutz zur Chefsache erklärt und die Grünen damit irgendwie ausgehöhlt. Dazu kommt, dass nach Joschka Fischer sich kein grüner Politiker mehr wirklich profilieren konnte. Nicht Jürgen Trittin, Reinhard Bütikofer, Renate Künast, alle blieben sie weit unter den Erwartungen. Also gab es in dieser Oppositionspartei eigentlich nichts mehr, was Kraft hatte. Und dieser Linksrutsch der Grünen ist der Versuch, wenigstens der Stimmung im Land gerecht zu werden. Und das ist eine Stimmung, die völlig anders ist als vor 2 Jahren. Es gibt einen Wirtschaftsausschwung, aber die meisten Leute haben davon nichts. Und die große Mehrheit im Land will keine weiteren Reformen und Zumutungen mehr, sondern einen gutmütigen und wohltätigen Staat.
Jetzt beginnt, wenn die Grünen sich auch links positionieren, der innerlinke gegenseitige Abgrenzungskampf. Gute Nachrichten für die CDU, würde ich sagen.
Überhaupt nicht. Wenn die Union jetzt glaubt, sie könne sich eigentlich nur noch ruhig zurücklehnen, dann irrt sie sich. Auch die Union hat ein Profilierungsproblem, genauso wie die SPD. Und jetzt die Grünen, die einzige Partei, die das nicht hat, das ist die neue Linke mit La Fontaine.
Das waren die Einschätzungen von Fritz Dinkelmann in Berlin. Der Machtwechsel in Australien ist perfekt. Nach etwas mehr als 11 Jahren in der Opposition kommt in Down Under die Arbeitspartei ans Ruder. Der siegesgewohnte konservative Regierungschef John Howard muss abtreten. Kevin Rudd übernimmt. Aus Sydney, Urs Welterlin.
Wer vor einem Jahr ein solches Resultat vorausgesagt hätte, den hätte man wohl ausgelacht. Und doch ist es passiert. Nach über 11 Jahren an der Macht ist die liberal-konservative Koalitionsregierung in Australien am Boden zerstört. Eine geradezu katastrophale Niederlage hinnehmen musste der Mann, der die Geschicke des Landes für mehr als ein Jahrzehnt gelenkt hatte, Premierminister John Howard. Es ist sehr wahrscheinlich, dass der 68-Jährige sogar seinen Parlamentssitz verlieren wird. Der große Gewinner ist der 50-jährige bisherige Oppositionsführer Kevin Rudd von der Labour-Partei. Er wird neuer Premierminister. Noch Anfang dieses Jahres hatte man ihm kaum eine Chance gegeben. Doch er hat es geschafft, sich den Wählern als glaubwürdige Alternative zu Howard zu präsentieren. Eine neue Führung brauche das Land, so lautete sein Wahlspruch. Während Howard einen zunehmend müden, verbrauchten Eindruck machte, strahlte Rudd Zukunftsglauben aus. Dies ist ein bemerkenswertes Ergebnis, denn dem Land geht es gut, die Wirtschaft wächst seit 16 Jahren. Aus wirtschaftlichen Gründen wäre ein Wechsel also nicht nötig gewesen. Gleichzeitig war der Wahlkampf einer der aggressivsten in der Geschichte des Landes. John Howard und seine Minister ließen keine Gelegenheit aus, die Wähler zu verängstigen. 70% von Rudds Schattenkabinett seien ehemalige Gewerkschafter, hatten sie gewarnt. Nur Howards eigenes Team sei in der Lage, die gute Wirtschaftsentwicklung weiterzuführen. Doch Rudd, das war rasch klar, ist selber ein Konservativer, doch einer ohne starre Ideologie. So will er wieder Geld in Schulen und Krankenhäuser stecken. Ganz anders der neoliberale Howard, der Individualismus zur Staatsreligion gemacht hatte. Seine Ideologie wurde Howard jetzt wohl auch zum Verhängnis. Die drakonischen Arbeitsgesetze, die er vor einem Jahr eingeführt hatte und unter denen tausende Arbeitnehmer leiden, wird Rudd wohl als erstes abschaffen. Auch das Kyoto-Protokoll wird Australien jetzt ratifizieren. Howard hatte sich noch vor einem Jahr als Klimaskeptiker bezeichnet.
Urs Welterlin. Und hier noch ein Hinweis auf unser Programm von morgen. In Russland wird am nächsten Wochenende das Parlament neu gewählt. Die Kreml-Partei Einiges Russland hat die Duma-Wahlen zur Volksabstimmung für oder gegen Wladimir Putin umfunktioniert. Seine Anhänger loben Putin, weil er Russland nach den chaotischen Jelzin-Jahren wieder stabilisiert und auf den Pfad eines stabilen wirtschaftlichen Wachstums geführt habe. Gegner kritisieren ihn dagegen als Totengräber der russischen Demokratie. 4 sehr persönliche Ansichten über Wladimir Putin hören Sie morgen Sonntagabend in International nach dem Echo der Zeit hier auf Schweizer Radio DRS1. In Kroatien liefern sich die beiden großen Parteien ein Kopf-an-Kopf-Rennen für die Parlamentswahlen von morgen Sonntag. Die regierende konservative HDZ und die oppositionellen Sozialdemokraten. Schon jetzt ist aber klar, dass die Siegerpartei keine absolute Mehrheit bekommen wird, also auf kleinere Koalitionspartner angewiesen ist. Ganz im Vordergrund steht da die Rentnerpartei. Sie hat gute Chancen, drittstärkste Kraft zu werden. Walter Müller.
Der kroatischen Rentnerpartei ist es egal, ob die konservative HDZ oder die Sozialdemokraten die Parlamentswahlen gewinnen. Denn die Rentnerpartei würde sich einfach mit der Siegerpartei zusammentun, wenn diese ihre Forderungen denn erfüllt. Der Preis der Rentner sei aber hoch, stellt der Politologe Davor Cenero in Zagreb fest.
Of course they can be influential only if they are supporting the government, and the social cost of their support is tremendous one.
Die daraus folgenden Sozialkosten würden das Staatsbudget enorm belasten. Die Partei der Pensionierten verlangt eine Rentenerhöhung, eine Rentenreform und einen Ministersitz. Ein Viertel von Kroatiens 4,4 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern sind Rentner. Die Rentnerpartei hat zur Wahlveranstaltung in ein kleines Zagreber Quartierzentrum eingeladen. Ein Frauenchor gibt sein Bestes, auf den Tischen stehen Schnäpse, Mineralwasser und Eistee. Die älteren Menschen kommen in Scharen, zwar in unterschiedlich guter körperlicher Verfassung, aber alles in bester Laune und in kämpferischer Stimmung. Sie sei froh um diese Partei, sagt eine Frau ganz hinten im Saal. Diese Partei werde eine Rentenerhöhung durchsetzen können und damit ihre Lebenssituation verbessern. Dumm nur, dass die Regierung bisher nicht auf die Rentner gehört habe, meint die Frau. Aber heute könnten sie trotzdem fröhlich sein. Die gute Laune nicht zu verlieren ist allerdings schwierig. Diese Rentnerin muss mit einer Pension von 280 Euro im Monat auskommen. Also mit weit weniger als dem kroatischen Durchschnittslohn von 650 Euro. Jetzt werden die Kandidatinnen und Kandidaten einzeln vorgestellt. Alle bekommen viel Applaus und alle tragen einen großen gelben Ansteckknopf mit der roten Nummer 17 darauf. Die Listennummer der Partei ist auch mit schlechten Augen nicht zu übersehen. Vishnia Fortuna ist zwar noch nicht in Pension, aber auf dem ersten Listenplatz der Rentnerpartei. Sie ist Sozialpsychiaterin und Leiterin des Zagreber Sozialamtes. Es sei eine Schande, dass die Rentner hungern müssten, anstatt ihren Lebensabend genießen zu können. Deshalb gehe sie jetzt in die Politik.
Ich habe verstanden, dass Sie sein
Selbst wenn sie auf ihrem Fachgebiet die beste Expertin wäre, könnte sie nichts verändern, wenn sie nicht in die Politik ginge, sagt Vishnia Fortuna entschlossen. Und klar sei eine Rentenerhöhung finanzierbar. Die neue Regierung müsse nur die Prioritäten richtig setzen, fährt sie fort. Im Saal wird der Leiterin des Chores zum Dank ein Blumenstrauß überreicht. Vielen Dank und lass uns noch 20 Jahre lang leben, ruft sie den Rentnerinnen und Rentnern zu. Alle finden das einen guten Witz und lachen herzlich.
Das war der Bericht aus Kroatien von Walter Müller und damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Sie hörten das Echo der Zeit vom Samstagabend. Verantwortlich waren Judith Huber und für die Nachrichten Barbara Neverschill, am Mikrofon Martin Durer. Weitere Informationen zur Sendung Echo der Zeit und zum Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS finden Sie auf unserer Website drs.ch.